Ich möchte mit einer coolen Geschichte starten. Das ist schon schön, oder? In der heutigen Zeit braucht es gute Geschichten, finde ich. Positive Geschichten. Wir hatten letzte Woche ein sehr strenges Wochenende gehabt, was eigentlich alles selbstverschuldet ist und auch eine schöne Sache ist, wenn man viel Anlass kann, viele Privatsachen arbeiten natürlich am Sonntag, logischerweise. Und als ich dann von Luzern heimgefahren bin, ich hatte dort eine Predigt gehabt, bin dann hierher gekommen, die Steffi abholen, dass wir weitergehen können, zu Psyche, die wir hatten. Habe mich gefreut auf die halbe Stunde im Auto von Luzern hierher, einfach durchschnaufen. Du stehst morgen früh auf, gehst von Luzern, hast die ganze Zeit Leute arbeiten, was ich auch sehr gerne mache, aber dann geniesst es wieder mal Ruhe zu haben. Und dann bei der Autobahn-Einfahrt zu Horb, richtig Uri, hat es eine Frau gehabt, in Tracht, also in dieser Zimmermannstracht, die den Walz macht. Also die am Auto stöppelt und so umreisen und einfach kostenlos einschaffen. Genau, und ich habe dann gelernt, dass es also auch Frauen machen können und dass es auch eine Bäckerin kann machen kann. Also nicht nur Zimmermannen oder so, sondern alle handwerklichen Jobs. Genau, also immer in Süddeutschland ist es so, in der Schweiz nehme ich auch ähnlich oder gleich. Und das war so spannend, weil einerseits habe ich mich gefragt auf die Ruhe und andererseits hat Gott gesagt, nein, die Ruhe kommst jetzt nicht so über. Und die halbe Stunde ist verflogen wie im Flug und es war mega gut gewesen. Und eben manchmal planst du etwas und es kommt dann gleich anders und bist mega dankbar dafür. Ein ganz einfach, simples Beispiel. Für mich war es mega spannend, die Welt einzutauchen von ihrem Walz, wie das genau geht, wie sie sich fühlt, wie es mit Einsamkeit auch ist und ob sich manchmal auch schummrig fühlt, wenn es in fremden Autos einsteigt und so. Genau, bis jetzt nicht. Bei mir immer auch nicht, hat sie ja nichts gesagt. Und sie wollte wissen, von wo ich komme, dann konnte ich auch erzählen, von wo ich gekommen bin, wo ich hergegangen bin. Und da hat sie auch viele Fragen gehabt über meinen Job, wo sie mir jetzt auch nicht gerade angesehen hat. Ich wollte das nicht kommentieren, aber auf jeden Fall. genau, und mega, ist mega schön gewesen. Und von dem her gibt es manchmal so unerwartet, gibt es mega coole Situationen. Vielleicht bist du sogar müde, denkst, jetzt wäre es schön für mich zurückziehen in mein Schneckenhäuschen. Aber Gott sagt, nein, ich habe etwas Besseres als ein Schneckenhaus für dich parat. Und das hat er mir sehr wohl geschenkt, Gott. Und von dem her bin ich sehr dankbar und hoffe auch der jungen Frau weiterhin einfach alles Gute und dass sie einfach bei Gott landen darf. Genau. Etwas Unerwartetes, mit dem wird Gott starten, also nicht unerwartet, dass ich die Bibel rauslese. Aber Jesus ist an eine unerwartete Situation angekommen und darum hat er ein unerwartet starkes oder unerwartetes gutes Gleichnis erzählt. Das Gleichnis vom Sämann steht doppelt. Einmal erzählt das Jesus sozusagen vor allen, wie jetzt da. Und nachher tut Jesus es im Kreis der Jünger nochmal auslegen. Es ist dort ein bisschen länger. Darum mache ich das sehr ähnlich. Ich tue jetzt das auch mal vorlesen, ganz klassisch, ohne Hintergrund. Also ihr dürft einfach hören. Genau, und nachher werden wir das Vers für Vers auslegend anschauen. Matthäus 13, falls es jemand in der eigenen Bibel möchte aufschlagen oder draufklicken dürfen, ist natürlich das herzlich gestattet. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See. Und versammelte sich plötzlich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges wiederum fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges 100, einiges 60, einiges 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Ein Gleichnis, das, denke ich, die meisten von uns kennen. Fangen wir mit einem Detail an. Und zwar, bevor Jesus anfängt, Vers 3, eben mit den verschiedenen Bodenbeschaffenheiten, sagt er, siehe. Und das ist nicht einfach nur so ein bisschen «Schau da» und so, sondern es ist wie eine Achtung, sozusagen. Matthäus tut das 62 Mal aufschreiben, also relativ viel. Und es wird vorangesetzt, wenn er sagt, hey, jetzt musst du los, es ist vorher schon wichtig gewesen, aber jetzt besonders wichtig, siehe, Achtung, jetzt kommt etwas. Dann haben wir noch überlegt, es ist ja noch spannend logistisch auch, er geht dann aufs Boot, er geht dann wahrscheinlich ein paar Meter weg vom Ding, in die Mitte von der Volksmenge, dahinter an, siehst du einfach so die Volksmenge. Dann am See Genezareth geht es ja schnell mal ein bisschen darauf auch. Wahrscheinlich, also es muss fast sein, dass dann genug Leute ohne Mikrofon und alles, dass dann alle es gehört haben. Wie eine so eine Tribüne eigentlich. Und Jesus redet an der Tribüne von dem Boot an. Ist auch mal eine andere Art zu predigen, finde ich sehr cool. Was mir jetzt eigentlich diese Woche so richtig gestiegen ist, vielleicht habe ich es gewusst, habe ich es vergessen, wir sind eine Menge sehr vergesslich, ist, den Sämann wieder ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Wie gesagt, grundsätzlich macht es ja nicht viel Sinn, den Weg zu besamen, auf eine Art. Und den Samen in Dornen zu streuen oder irgendwie an Steinen zu streuen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, ich habe mich dann eben irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich die Auslegung mal gelesen habe und dann wieder denke, das macht Sinn. Und vor allem, wenn ich es wieder mal gelesen habe, dann ist das stimmt. Und vor allem, wenn man sagt, der Sämann ist ein Bild für Christus, und auch für uns, für den nachfolgenden Auftrag, den Samen zu streuen, die gute Nachricht zu streuen, ist jetzt nicht so schlau, den Weg zu bestreuen. Oder Dornen. Oder irgendwie so, du musst einfach nur die gute Erde bestreuen. Wieso machst du nicht, wie der Alan im Brunnen auf seinem Balkon sein Kräuterbeet, das ist wunderbar gestriegelt, nur die gute Erde und nur die guten Kräuter, wo dort das Ding kommen. Es ist, weil sie anders gepflügt haben damals. Sie haben anders gesät damals. Sie haben das Reihenfolge anders gemacht. Und zwar haben wir im damaligen Orient haben wir zuerst gesät und nachher gepflügt. Also man hat zuerst überall, die ganze Erde, die Samen angeschmissen und dann angefangen zu pflügen. Und es ist ja nicht so, dass der Weg so wie heute irgendwie mit Beton und Autobahnen und alles, das ist dann eher trampelmässig, das war grenzend verschwimmend gewesen. Und eben dort in der Genezareth-Region, wo Jesus gewirkt hat, ist die Bodenbeschaffenheit recht schnell gewechselt. Recht schnell ist es felsig geworden und dann ist es besser gewesen. Also der Sämann hat nicht überlegt, nicht vorbereitet das gute Feld und es tun dann besamen, sondern er hat einfach alles, was ihm vor die Füße gefallen ist, hat er besamt und dann hat er den Pflug genommen und angefangen zu pflügen. Das ist eine andere Art. Genau, macht ja noch Sinn eigentlich und dann macht das Gleichnis auch, finde ich, viel mehr Sinn. Und so ist der Sämann nicht irgendwie ein spezieller Gesell, wieso er alles besamt, sondern es macht Sinn. Er ist fleissig. Er macht alles. Er tut alles, was nur geht. Er gibt jedem Samen eine Chance in dem Sinn, egal wie die Beschaffenheit ist, weil er nachher pflügt und versucht natürlich dann nach den Samen in die gute Erde rein zu zwirbeln. Und er ist fleissig, trotz Verlust. Und das finde ich, das ist noch spannend. Was auch noch gut ist, dass nachher die Jünger kommen und sagen, hey, wieso redest du Gleichnis und erzähl doch. Und dann tut er sie dann erklären. Das macht Jesus nicht sehr oft. Jesus tut dann nicht sehr oft Gleichnis nochmal erklären. Da macht er es. Ich nehme auch an, was ihm wirklich wichtig war. Und die Jünger haben das auch aufgeschrieben, weil es wirklich wichtig ist. Und wenn es für die Jünger wichtig ist, ist es, denke ich, auch für uns wichtig. Darum fange ich doch an mit dem ersten Teil, mit dem Weg. Vers 18 und 19 aus Matthäus 13. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit dem Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was in des Menschen Herz gesät worden ist. Ich habe die Predigt auch einmal mehr mit der Wuppertaler Studierbibel angeschaut, dort die Texte gelesen, sehr viel Inspiration und auch Erklärungen gefunden, wie die vorher. Und er hat gesagt, das ist immer eine Reaktion. Ich meine, man kann den Text verstehen, um einfach zu sagen, ja, es prallt einfach ab, Pech gehabt. Aber das Schöne ist ja, dass wir ja, und das wissen wir ja, dass wir keine Marionetten sind, wir können zu allem Ja und Nein sagen. Abgesehen vom Tod und von der Steuer. Wir können zu allem, außer diesen zwei Sachen, finde ich, Ja und Nein sagen. Und das ist auch richtig so. Wir müssen uns entscheiden für etwas, ob das jetzt eine Ehefrau ist, ob das jetzt ein Job ist, ob das eine Wohnung, wo wir leben, wo wir sind. Wir können zu allem Ja und Nein sagen und auch zu Gott. Und Gott akzeptiert es. Ich glaube, dass Gott natürlich extrem, ja, dass es extrem schade findet, wenn man dann sagt, hey, ich will nichts mit dir zu tun haben, weil die Hand ist ausgestreckt. Aber das Schöne ist, die Hand bleibt ausgestreckt bis zum Schluss. Und das sind wie zwei Punkte, die ich noch wichtig finde bei diesem Vers, wo es nicht extrem viel Spielraum gibt, wo kurz erklärt wird, aber wie zwei Sachen. Also erstens mal, Gott traut uns zu, dass wir auch Nein sagen können und akzeptiert haben, wenn wir Nein sagen. Auf grosser Stufe, also wenn man sagt, Gott, ich will gar nicht mit dem zu tun haben. Oder auch bei kleineren Sachen natürlich, dass man manchmal Ehrenrunden macht, wenn wir das Gefühl haben, wir wissen es besser und merken nicht, dass eigentlich Gott so viel mehr für uns parat hat. Aber das Zweite auch, als eine Ermutigung einfach auch, wer Nein sagt jetzt, muss morgen nicht auch noch Nein sagen. Ich glaube, ich habe da schon viel Wunder erleben, dass Leute bis ins hohe Alter Nein gesagt haben und plötzlich hat etwas gedreht. Ohne, dass dann irgendwie eine neue Theologie oder besonders etwas Gutes oder nicht Gutes, vielleicht schon auch, aber wie gesagt, man soll nie die Hoffnung aufgeben, in dem Sinn, dass etwas aufgehen kann und man soll nie aufhören, den Samen zu streuen, auch wenn man das Gefühl hat, dass man über Jahre oder Jahrzehnte an eine Wand anläuft oder eine Wand anredet, besser gesagt. Natürlich soll man auch weise sein, nicht irgendwie, gar nicht irgendwie manipulativ, was ich weiß, sondern einfach liebevoll, authentisch und Hoffnung nie aufgeben. Wir wissen nicht, wie der Samen auf welchen Boden zerfällt. Und auch wenn man vielleicht jahrzehntelang Nein sagt, muss man einmal Ja sagen. Und dann geht es los. Und für dem Sinn finde ich es gleich ermutigend, obwohl ja der Vers jetzt nicht nur aus Ermutigung platzt, finde ich. Kommen wir zum zweiten Vers, zum zweiten Boden. Ein anderer Teil der Saat fiel auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber es ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon an. In anderen Besetzungen steht das Wort Begeisterung noch mehr auf. Mit Freude, Begeisterung ist beides sehr nahe. Und der Autor von dem Text im Wuppertaler hat ihn so ein bisschen polemisch gefragt, soll es vor Gottes begeistern? Und er sagt dann, ja, eher nicht. Das Wort Gottes ist das zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist eine Salbe, die heilt. Das Wort Gottes ist ein Hammer, der jede Gedankensfestung zerschlägt. Aber Begeisterung, ist nicht so das. Und das haben wir ja angefangen nerven, denken, Begeisterung ist so wichtig, dass es Begeisterung und über schon immer die Freude haben, das ist etwas Zentrales, etwas Cooles. Und manchmal tut es auch gut, wenn wir so Spannungen haben, wenn wir so denken, hey, das sehe ich jetzt nicht ganz so wie du. Egal, ob es jetzt jemand geschrieben hat, wie in der Stuhlbibel, wo natürlich sehr, sehr gelehrt ist, sehr viel Grund und Argument auch hat, etwas von der Kanzel hörst, etwas in der Bibel liest. Manchmal ist es gut, die Spannung auch mal ein bisschen stehen lassen. Und nicht auf die Seite und sagen, das ist ein Kabis, weg damit. Aber auch nicht sagen, ich verstehe es nicht, aber ich finde es jetzt halt gut, weil es halt so gut finden, sondern ein bisschen damit ringen und ein bisschen Gedanken machen darüber. Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und dann noch fertig gelesen. Es ist immer gut, wenn du fertig los ist und fertig liest. Und dann ein Zitat gelesen, das er nachher dazu noch im Quellentext unten dann noch geschrieben hat. Das möchte ich mit euch teilen. Wer vom Wort Gottes getroffen wird, wird nüchtern. Der Begeisterte ist ein Mensch des Augenblicks. Begeisterung hält nicht stand. Wie wenig ist oft nötig, um verzagt, verstimmt, mürrisch, verbittert oder aufgeregt zu sein. Die Widerstandskraft eines Baumes hingegen gegen Wind und Sturm entspricht seiner Verwurzelung. Die Widerstandskraft gegen Widerwärtigkeiten und Ungerechtigkeiten entspricht der Verwurzelung im Wort. Und Jesus sagt ja, dass die Begeisterung gekoppelt daran, dass jemand ist, der schnell begeistert ist, aber das schnell wieder vergisst. Und wir alle kennen die Situation, dass manchmal wir können mega begeistert sein von etwas und einen Tag später wissen wir gar nicht mehr so genau, von was wir begeistert waren. Und das ist nichts Verkehrs, das ist etwas Menschliches. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist nicht die Nüchternheit oder der Pragmatismus, wo der Fritz Rienecker, eben der Autor von dem Text, meint. Ich bin überzeugt davon, dass Begeisterung per se nicht schlecht ist. Wir dürfen begeistert sein, wir können begeistert sein. Ich glaube nicht, dass, wo Jesus Lazarus von der Tod auferweckt hat, dass nachher die Familien dann zu ihm kommen und sagen, hey Jesus, nice, dass du Lazarus auferweckt hast, finde ich jetzt noch cool. Aber du weißt, ich darf nicht begeistert sein und sage einfach, hey, Daumen hoch. Oder Jesus Wasser zu Wein gemacht hat und die Hochzeit mit den Hunderten von Leuten gerettet hat, auf Deutsch gesagt, dass sie gesagt haben, hey, cool, Jesus, jetzt haben wir wieder ein Nachschub. Die haben mega Freude gehabt, wenn ich mir gezogen, die sind begeistert gewesen. Begeisterung ist nicht der schwarze Peter. Der Punkt ist, wenn wir begeistert sind und dann nachher wieder in die Achterbahn reinfallen. Ich habe letzten Sonntag in Luzern über «Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten» Predigt gehabt. Mir ist vorgekommen, wie so eine Zeitreise. Früher, wenn irgendeine Krise, irgendetwas Dummes gelaufen ist, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin der ärmste Mensch auf dieser Welt. Und so achterbahnmässig. Mal so, wenn etwas gut gegangen ist, habe ich das Gefühl gehabt, mal jetzt erobere die ganze Welt. Wenn etwas in die Hose ist, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann Gott überhaupt nicht brauchen. Andererseits eine mega Begeisterungsfähigkeit gehabt. Und es hat ja beides Vor- und Nachteile, oder? Und das ist schon cool, wenn man dann mit dem einen konfrontiert wird, wieder über ein Vers predigt, wo man vor 20 Jahren ganz anders predigt hätte, wo man das Achterbahngefühl reingebracht hätte. Und jetzt ist es sehr viel pragmatischer, sehr viel nüchterner. Etwas, was ich auch sehr schätze, wo hoffe ich auch ihr schätzt. Und manchmal denke ich, ja, manchmal ist eine Prise Begeisterung, eine Prise mehr Freude, eine Prise mehr Freude zeigen. Wäre nicht schlecht, oder? Aber das Wichtige ist, wie oft in der Welt ist es so, mir wird gefeiert, jemand wird gefeiert und gleichzeitig hat sie Freude, wieder in die Pfanne zu hauen. Es ist genau die Achterbahnfahrt. In den Boulevardmedien, der allgemein, in Filmen und so weiter und so fort, man liebt vom Zero to Hero, aber sehr gerne wieder runter. Das gibt Klicks, das gibt Zahlen, das gibt Auflagen. Und genau so meint das die Bibel nicht. Die Bibel ist stark pragmatisch. Die Bibel steht bodenständig. Sie ist nicht gegen Begeisterung, ich bin überzeugt davon. Aber sie ist gegen die Achterbahnfahrt zum Himmelhoch jauchzend und der Tode betrübt, wo es immer wieder durch die Dinge durchgeht. Es soll verwurzelt sein, es soll fest sein, es soll fest im Wort, es soll fest im Geist, es soll fest an dem Sohn Gottes, an dem Jesus Christus sein. An dem können wir uns festheben. Oder im Bild von Johannes 15, verbunden durchs Wort mit dem Heiligen Geist, mit Gott dem Vater und mit dem Sohn Gottes. Dann das Dritte, das Unkraut, Vers 22. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins dornige Strüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Es wird vielfach ausgelegt, dass das vieles auch mit dem Charakter zusammenhängt oder mit der Erbanlage, die man hat, mit Schwermut, mit Geiz, mit Zorn und so weiter und so fort. Und dass das eben den Charakter signalisiert. Genau. Stimme ich zu. Nur kann man das auch wieder falsch verstehen. Kann man sagen, okay, wer die gesündere Anlage hat, wer die gesündere Erziehung, die gesündere Kinderstube hat, hat einfach Glück gehabt. Und wer die weniger gute Anlage hat, der hat auch Pech gehabt. That's it. Und so schwarz-weiß ist es natürlich hoffentlich oder definitiv nicht, gemäß meiner Dinge. Was schön ist, ich glaube, egal wie, was für Anlage das wir haben, egal was für Kinderstuben das wir haben, egal wie gut wie unsere Eltern oder unsere Leute auf uns schauen, wir alle sind Menschen und es droht wie Unkraut zwischen unseren guten Früchten reinzuwachsen. Niemand ist davon gefeit. Aber der Punkt ist, ob wir duldet das Unkraut in unserem Garten oder wir sagen, wir duldet das nicht. Das ist ein springender Punkt. Und ich glaube, wenn wir das Unkraut duldet, wenn wir sagen, ja, ist halt so, ist halt Leben und so. Und das Problem ist, das Unkraut, das wächst und wächst und wächst. Und es fängt an, unsere guten Früchte, es fängt an, den guten Boden zu konkurrenzieren und auch anzugreifen. Und es fängt an, alles anzugreifen. Und ich glaube, wir alle kennen das Bild, dass es ist auch eine schlechte Angewohnheit, es hat einen kleinen Anfang, aber sie kann grosse Auswirkungen haben, wenn man sie einfach schädern lässt. Jahr für Jahr, Jahrzehnte, es wächst sich ein. Walter hat erzählt vom Leben und Freiheit-Kurs von der Gebetsleiterschulung. Und auch dort, aber auch sonst natürlich, einmal wieder eingefahren, wie viel von unseren Herausforderungen, wie viel auch von unserem Charakter geschuldet ist aufgrund von unseren Wurzeln. Aufgrund von irgendetwas, vielleicht ist es etwas, wo du nichts dafür kannst. Irgendetwas von deiner Family oder von deinen Umständen, von den Schicksalsschlägen und so weiter und so fort. Aber es hat sich wie etwas manifestiert, etwas Ungesundes und das wächst und wächst und das prägt und das verprägt etwas in dir. Und in diesem Kurs so gut gelernt zu haben, am eigenen Leib und auch bei anderen zu sehen, wenn man die Sachen wirklich angeht. Und das ist kein Zuckerschleck. Im Gegenteil, das braucht Blut, Schweiß und Tränen. Aber es lohnt sich, wirklich diesen Sachen an die Wurzeln zu gehen und wirklich die Wurzeln rauszuschreissen. Dass man sagt, hey, ich akzeptiere das nicht. Ich kann nicht machen, dass immer der Unkraut dazwischen kommt. Wir leben in einer Welt, wir sind Menschen, wir meinen es gut, machen es nicht immer gut. Aber wir können das Unkraut angehen. Und was ich noch ein schönes Bild finde, wenn du Unkraut hast, erstmal willst du die ganze Wurzel nehmen. Was ist nützt nicht, wenn du oben abschneidest? Dann hast du auch nach einer Woche wieder das Gleiche. Und du tust nicht von unten reingraben, oder? Du tust von oben und von der Seite, packst es. Von oben im Bild, von, dass Gott an der Spitze ist und von der Seite, dass du links und rechts seine Freunde hast, dass wir einander haben, die einander helfen in dem Prozess. Aber wir müssen dem Unkraut wirklich Herr werden. Und das ist wichtig, wir dürfen das zusammen machen und wir sollen das in Anspruch nehmen, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben die Woche ein Salbungsgebet gehabt und das Abendmahl genommen mit der Familie und im ganzen Vorstand, das ist sehr cool, sie haben das hörende Gebet gemacht, was auch sehr cool ist. Und hast du einen Auftrag von anderen Familien mit der Steffi zusammen vorbeizugehen und wir lieben das. Wir lieben das, ob jetzt als Ehepaar oder als Vorstand einfach können salben, können das Abendmahl, können Eindrücke zu bekommen. Wir sind sehr verfügbar und das geht nicht in erster Linie darum, ob alles erhört wird, was wir beten. Wir hoffen natürlich dafür. Wir hoffen schwer dafür, dass das Heilig reinkommt, überall dort, wo es dann eben knurzt. Aber das Primäre ist, dass wir für das gehen. Dass wir glauben daran, dass Gott nicht mehr als uns die ganze Freiheit und die ganze Gesundheit verheißen hat. Und dass wir an dem festhalten. Auch wenn wir Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang das nicht haben oder noch nicht haben. Dass wir uns nicht den Glauben nicht rauben lassen, dass Gott gut ist zu uns und dass er das Beste für uns will und dass er heilen kann, augenblicklich. Und natürlich ist es schön, wenn man dann hört, dass das und das besser ist oder überhaupt irgendetwas ist. Wir hören auf zu beten dafür, dass es besser wird. Wir ergreifen die ganze Freiheit. Wir ergreifen die ganze Gnade und die ganze Segnung und die ganze Heilung. Vielleicht kommt sie nicht gerade sofort. Aber wir hören auf, das uns rauben zu lassen, für das zu glauben und für das zu gehen auch. Das Letzte. Der Boden. Die gute Ernte natürlich. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt es dann auch Frucht. Eine 100-fach, eine 60-fach und wieder einander 30-fach. Der Lukas hat das Gleichnis auch verkürzt, reingebracht. Ich möchte das noch dort lesen. Dort ist es noch komprimierter und noch mit meinen ABCs versetzt. 11,28. Selig sind die, die A, Wort Gottes hören, B, bewahren und C, Frucht bringen. Jesus hat ja im Vorfeld schon gesagt, wer Ohren hat, der höre. Etwas akustisch hören heisst nicht, dass man es wirklich gehört hat. Ich glaube, meine Frau erinnert mich immer wieder daran, wenn ich Ja gesagt habe, aber eigentlich gar nicht, und sie merkt genau, wenn ich dann nicht richtig gehört habe. Genau, vielleicht wir Männer kennen das, wobei das auch wieder ein Klischee ist, dass der Mann nicht so gut hört, oder heutzutage, keine Ahnung. Auf jeden Fall, eben, hören ist noch nicht gleich hören. Aber vor allem meint er das Bewahren. Das meint er nicht einfach nur, dass man es einfach bei sich hortet, sondern es heisst, man lässt sich von dem prägen. Man gibt es wieder weiter. Ein guter Bewahrer tut nicht einfach alles auf sich nehmen, sondern er tut es weise verteilen. Bei all diesen Disk-Tests, die man machen kann, kommt bei mir, ob jetzt vor 20 Jahren oder jetzt, es kommt auch das Bewahren rein. Aber Bewahren bedeutet auch ergänzen und andere mit in die Verantwortung ziehen und wirklich können, das immer breiter zu machen. Und das ist auch Bewahren, können zu merken, hey, wo mache ich nicht weiter und da teilhaben lassen. Und das ist schön am Ganzen. Bewahren heisst damit auch arbeiten. Genau wie das Fruchtbild natürlich das wunderbar dann auch aufzeigt und sich auch prägen lassen. In der Bibel wird das Gehören immer mit Gehorsam verbunden. Und wer gehorsam ist, der ist im Willen von Gott. Und schön ist, es geht nicht darum, dass wir fehlerfrei sind, weil das sind wir nicht. Wie gesagt, Unkraut kommt in unsere Frucht, aber dass der Unkraut angeht und dass wir versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen gehorsam zu sein. Und das Schöne ist auch, wir sind erstens nicht dafür verantwortlich, was mit dieser Frucht passiert. Also wenn wir etwas sagen, keine Ahnung, ob jetzt mit dieser jungen Frau, die mit dem Auto war, was mit dem geht, keine Ahnung. Aber was ich sage, das kann ich ja schon steuern, logischerweise, oder? Dass es liebevoll ist, dass es barmherzig ist, dass es weise ist. Das kann man steuern, aber was Frucht ist und was man nicht steuern könnte, ist, jeder von uns hat andere Begabungen. Jeder von uns hat andere Kapazitäten, kann mehr auf sich nehmen. Manchmal staune ich, wie andere Leute um mich herum so viel können auf sich nehmen, so viel können handeln. Und ich würde schon längst denken, hey, nein, ich brauche mal eine Pause, das ist mir zu viel, das ist mir too much. Und das Schöne ist, es muss mich nicht kümmern. Es ist nicht mein Bier. Ich habe diese Begabung, ich habe diese Kapazitätsgrenzen. Ich muss schauen, dass ich in meiner Kapazität bin, dass ich in meiner Bahn bin. Was der links und rechts macht, das ist Gottes Sache, das ist seine Sache, die Gott mit dem hat. Ob er 30, 60 oder 100-fach gibt, Gott hat das schon im Griff. Und Gott hat dir und mir schon so viel gegeben, wie es gut ist. Darauf dürfen wir vertrauen. Wir sind für unsere eigene Garten verantwortlich. Und das ist das Schöne. Ich möchte abschließen mit einem Vers, den ich sehr ermutigend finde, den ich sehr schön finde. Und zwar hat das der Paulus der Korinther geschrieben, 2. Korinther 3,3. Jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Ich finde den mega schön. Und ich finde es ein schöner Vers, um jetzt in das Abendmahl hineinzuwechseln. Ich würde gerne auch während dem Abendmahl noch einblenden lassen. Mich hat er wirklich selber sehr getroffen. Eben, es ist nicht Tinte, sondern es ist wirklich vom Geist eingegeben. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Hilfe von Gott, logischerweise. Und es ist auch nicht irgendwie auf die Tafel, wir sind nicht im Gesetz hörig, sondern es ist in unser Herz hineingegeben, unser Herz. Genau. Vierfach ist das Ackerfeld Mensch, wie es dein Herz bestellt. Es geht um das. Und das, wenn wir gedenken, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen. Ich habe mich von dem Abendmahl von dieser Woche prägen lassen. Wir haben dort schon ein bisschen Wein gehabt. Es hat Wein. Es hat in der Mitte vom Abendmahl-Ding, es hat nur etwa 7, 8. Dort ist Wein. Man kann es fast nicht unterscheiden. Genau, bitte schaut. Falls der Wein schon ausgeht, könnt ihr einfach einschenken. Genau. Und in der äußeren Bahn ist natürlich der Traubensaft. Genau. Und ich glaube, es sind alle alt genug, um sich abschätzen, was gut ist für jeden. Genau, in der Mitte Wein nicht verpassen, dass man das vertauscht. Dass wir nachher das Abendmahl nehmen. Es wird dann auch wieder Musik geben, wie das ist. Und wir haben dann auch Bäter rein und Bäter hinten dran, bei der Cafeteria hinten. Falls du das Anliegen hast, kannst du sehr gerne einfach auch auf uns zukommen. Wir würden dich sehr gerne segnen, wir würden sehr gerne für dich beten. Genau. Aber zuerst möchte ich noch das Abendmahl segnen und auch das Gebet überswitchen. Jesus Christus, ich möchte dir einfach zuerst danken, einmal mehr, dass du dein Lieb und dein Blut für uns hergegeben hast. Dass wenn wir nachher das Brot zu uns nehmen, wenn wir nachher den Wein oder den Traubensaft trinken, ist es einmal mehr, dass wir gedenken, dass du für uns gestorben und du verstanden bist. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du den höchsten Preis gezahlt hast und dass du dich einfach als Mensch, ganz als Mensch, ganz als Gott, aber ganz als Mensch, verletzlich gemacht hast. Um uns näher zu sein, aber um uns auch wirklich ein Vorbild zu sein, um aufzuzeigen, ich bin ganz mit euch, ich bin ganz für euch. Und ich möchte bitten, dass du unsere Herzen auch bewegst und prägst. Ja, du siehst besser, Vater, als wir selber auch, wo wir dran stehen, wo wir sind, wo unser Herz beschaffen ist. Du siehst, wo manchmal auch das Wort von dir oder das Wort vom Heiligen Geist manchmal auch bei uns auf hartem Boden fällt, wo manchmal das verstickt, oder schnell wieder verbrennt. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der uns anrechnet, was wir alles falsch machen, sondern ein Gott, wo bist, der uns anrechnet, dass wir zu dir zurückkommen. Und einfach sagt, Gott, da bin ich. Ja, mit einer Schwäche, ja, mit einer Stärke. Und so bitte ich, dass du mich und uns, jeden Einzelnen von uns segnen tust. Dass wir wirklich dürfen, einfach, dass wir dürfen einen guten Boden sein. Nicht mit Druck, nicht aus Manipulation, sondern einfach Liebe zu dir, das Vertrauen zu dir. Und einfach, weil du uns das Beste willst geben. Und all das andere, Vater, es gibt nichts Besseres, als nachher noch in dir Frucht zu geben. Du hast das Beste für uns geplant, du hast das Beste für uns gegeben. Und dass wir dieser Frucht nachjagen, dass wir dieser Kraft uns orientieren, dass wir uns zufrieden geben damit. Dass wir einen guten Boden bereiten. Nicht nur für uns, sondern auch für unser ganzes Umfeld, für unsere ganze Familie. Und dass du uns Kraft gibst, überall dort, wo Unkraut dazwischen ist, wo uns so schmerzt, wo Schicksalsschläge und Ungerechtigkeiten dabei sind, dass wir das dürfen, dass wir das dürfen tröstet werden, dass wir das dürfen angehen miteinander. Und auch mit deiner Hilfe. Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen dein Wirken, wir brauchen dein Prägen. Sag nur jede einzelne Person und hilf, dass wir die Zeit nutzen vom Abendmahl, dass wir wirklich dir gedenken, dir dürfen näher sein, dass wir die Gebete in Anspruch nehmen oder selber auch aus dem Platz dürfen beten zu dir, du himmlischer Vater, du guter Vater. Amen.